Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 17. August 2025, im Kirchenjahr der 9. Sonntag nach Trinitatis. Wir sind hier versammelt in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund-Körne, der Gemeinde am Hellweg, und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Ich begrüße nicht nur euch hier, die ihr im Saal euch trotz Ferien so zahlreich versammelt habt. Das liegt möglicherweise daran, dass ihr alle den großen Luxus habt, gar nicht mehr in den Schulferien verreisen zu müssen. Ich bin also mal gespannt, wie es dann in 3 Wochen hier aussieht. Dann könnte es deutlich leerer sein. Ich grüße auch alle die, die jetzt im Urlaub sind und gebannt am Bildschirm diesen Gottesdienst mitverfolgen, weil auch dieser Gottesdienst wird wieder im YouTube-Stream übertragen. Also auch euch allen ein herzliches Willkommen. Und vielleicht, das ist ja nur deswegen möglich, weil es immer wieder Menschen gibt, die diesen Stream machen. Seit vielen Jahren macht das Pierre. Und stellvertretend für alle die, die er nicht hören kann, weil sie ja da draußen im World Wide Web sitzen, applaudieren wir einmal Pierre für seinen Dienst seit vielen Wochen und Monaten. Ich nehme an, den meisten von euch sind die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde bekannt. Das ist so ein kleines Heftchen, das wird jedes Jahr veröffentlicht, für jeden Tag ein Bibelvers. Der wird ausgelost, ich glaube 2 oder 3 Jahre im Voraus, damit natürlich auch die Drucklegung entsprechend stattfinden kann, aus dem Alten Testament und einem dazu herausgesuchten, oftmals passenden oder ergänzenden oder erläuterten Vers aus dem Neuen Testament. Der Losungstext, der Losungsvers des heutigen Tages steht im Psalm 90, Vers 10. Und als ich den gelesen habe zu Hause, dachte ich, soll ich euch den überhaupt zur Begrüßung präsentieren? Da steht nämlich, unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Ich finde jetzt für so einen Sommersonntag irgendwie einen Text, der so einen leichten Depri in uns wach machen könnte. Wobei, ich erinnere mich, Arne, an eine Predigt von dir vor vielen Jahren, wo es auch darum ging, wir kommen so allmählich in das Alter, wo es knackt und knarzt und wo wir den Eindruck haben, wir hätten den Höhepunkt überschritten unseres Lebens und es geht jetzt nur noch abwärts. Es geht nur noch abwärts. Und dann kam Arne und sagte, wisst ihr, das ist wie auf der Achterbahn. Wenn es abwärts geht und je schneller es geht, wir nehmen nur Anlauf für den Looping. Das hat sich bei mir wirklich sehr nachhaltig, wie du merkst, eingeprägt. Und auch wenn es heute darum gehen soll, dein Reich komme, so hast du ja deine Predigt überschrieben, ich glaube nicht, dass du diese Sentenz wieder benutzen wolltest, deswegen glaube ich, habe ich damit jetzt nichts vorweggenommen, aber ich freue mich schon darauf, was du uns sagen wirst. Den Lehrtext möchte ich euch nicht vorenthalten, der steht in Philipper 3, Vers 10a und ist auch ein zentraler Text der Predigt. Ja, schreibt Paulus da an die Gemeinde in Philippi, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Also unser Leben dauert 70 Jahre, aber die Hoffnung der Auferweckung von den Toten und Christus immer besser kennenzulernen, die wird hier sehr deutlich nochmal zum Ausdruck gebracht. Ich möchte mit Gott reden und bitte euch dazu aufzustehen. Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus und Heiliger Geist, in deiner Dreieinigkeit beten wir dich an heute Morgen mit allem, was wir singen, was wir sagen und auch mit dem, was wir tun. Wir kommen vor dich heute an diesem Sonntag, in dieser Stunde, um von dir zu hören, um uns von dir füllen zu lassen. Herr, und wir bitten darum, dass du uns füllst mit deinem Geist, dem Geist der Liebe und dem Geist der Erkenntnis. Danke dafür, dass wir das in aller Freiheit tun können. Danke dafür, dass wir in einer Stadt leben, in der wir uns frei versammeln, in einem Land, in dem Christen nicht verfolgt werden. Danke dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass wir darin forschen und lesen dürfen. Und wir bitten dich, schließ es uns auf, dass wir dir näher kommen. Herr, wir wollen aber auch nicht die vergessen, die jetzt in Not sind. Sei es, dass sie krank sind, sei es, dass sie wirklich um ihr Leben fürchten, weil Krieg um sie herum tobt. Und wir bitten dich für die Mächtigen dieser Welt, dass sie das Elend der Masse lindern können, dass sie Befehle stoppen, Waffen sprechen zu lassen, sondern Frieden schaffen. Herr, wir bitten dich für Politiker, die aufeinander zugehen und den Frieden mit den anderen Völkern wollen, die nicht auf ihrem eigenen Recht beharren, sondern dir folgen und den Nächsten im Blick haben. Und so bitten wir dich um deinen Segen für uns und für diese Welt. Amen.
Wir wollen das Lied singen, Open the Eyes of My Heart, Lord. Und wir sind im Gottesdienst heute, weil wir uns Gottes Gnade zusprechen lassen wollen und gegenseitig zusprechen wollen, in seiner Liebe baden wollen heute Morgen. Und dafür ist es gut, wenn wir ein offenes Herz haben, offene Augen des Herzens. Und das wollen wir singen und ich lade euch dazu, auch nochmal aufzustehen, wenn ihr gerade Lust dazu habt. Ja, das hält die Beine jung, dann knacken die nicht so viel. Und lasst uns singen.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see.
Ich habe euch ein bisschen was mitzuteilen, was in den nächsten Tagen und Wochen hier passiert. Aber das Allerwichtigste zuerst. Die Gemeinde braucht Geld. Ja, mal wieder. Nein, natürlich wie immer, weil das Licht muss leuchten, die Technik muss funktionieren. Wir brauchen Strom für den Kaffee. Wir müssen unsere Wasserrechnung bezahlen. Also all diese Kleinigkeiten, aber auch diese Kleinigkeiten summieren sich ja im Laufe des Jahres zu einem erklecklichen Betrag. Und deswegen lassen wir jetzt einen Beutel rumgehen. Da darf jeder was reintun und freut sich daran, dass nächste Woche auch das Licht wieder leuchtet. Dankeschön für alles, was ihr gebt. So, und während die Beutel jetzt hier so durch die Reihen gehen, Ausblick nächster Sonntag. Nächster Sonntag, 24. August. 10. Sonntag nach Trinitatis wird das dann sein, gibt es hier einen Segnungsgottesdienst. Gesegnet werden besonders die Kinder, die neu in die Schule kommen beziehungsweise die Schule wechseln. Aber selbstverständlich auch alle anderen, die etwas Neues jetzt nach den Ferien oder zum 1. September anfangen wollen. Sei es, dass sie den Beruf wechseln oder sei es, dass sie mit der Schule fertig sind und dann am 1. Oktober in ein Studium oder in eine Berufsausbildung vielleicht auch schon vorher starten. Alle die, die was Neues beginnen sollen, in der nächsten Woche besonders die Gelegenheit haben, sich segnen zu lassen. Und heute in 14 Tagen, am 31.8. gibt es für alle Gemeindeglieder eine Sondergemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst. Also versucht euch ein Mittagessen auszudenken, das halt ein paar Minuten später zubereitet werden kann. Am 13.9. gibt es Männerfrühstück. Das ist ein Samstag vor den Wahlen. Und möglicherweise ist das Thema genau deswegen auch gewählt worden. Das Thema heißt nämlich Männer, wir müssen reden. 13.9. Männerfrühstück hier unten im Café Q. Ich glaube um 11 Uhr geht's los. Und dann laufen, bitte? Im Foyer. Da kann man auch reden. Okay, also die Männer treffen sich im Foyer. Vielen Dank, Pierre. Und das neue Kleingruppensemester steht vor der Tür. Auch das startet ja bald. Wer sich noch nicht informiert hat, ob er und an welcher Kleingruppe er teilnehmen möchte, ihr findet die auf unserer Internetseite feg.dortmund.de. Nee, dortmund.feg.de, so ist es. Okay. Warum muss eigentlich ein Minus dabei sein, Rainer? Das ist doch Plus. Vielen Dank. Also auf unserer Homepage, die werdet ihr finden. Und da sind alle Kleingruppen aufgelistet, auch mit den Terminen. Meldet euch an, entweder online oder mit einem Telefonanruf im Gemeindebüro bei Monika Krell. Und dann darf ich Arne Völkel nach vorne bitten, weil Arne wird uns ja heute die Predigt halten. Arne, wenn du mal so guckst, wirst du viele Gesichter sehen, die du kennst. Ich nehme an, aber auch möglicherweise einige Gesichter, die du nicht kennst. Und wenn ihr alle mal guckt, dieses Gesicht werden viele von euch kennen, aber einige möglicherweise auch nicht. Und deswegen dachte ich mir, Arne, wir reden so ein bisschen darüber, weil Arne ist ja, wie viele wissen, unser Altpastor, mittlerweile seit 3 Jahren IR.
Genau.
Pastor, ein Kollege von dir sagte mal, das heißt nicht im Ruhestand, sondern IR ist die Abkürzung für in Rufweite. Und ich weiß, Arne, du bist auch in Rufweite, weil du wirst oftmals noch tatsächlich gerufen.
Ja.
Wie oft?
Ja, zunächst mal guten Morgen. Und tatsächlich, viele Gesichter erkenne ich wieder, aber viele auch nicht. Und das ist ganz toll, dass immer wieder neue dazukommen. Da freue ich mich drüber. Dein Gesicht habe ich erkannt. Wir sind beide älter geworden und sie sehen noch immer gut aus. So, jetzt zu deiner Frage. Ich werde gerufen. Ich bin immer noch in dem Predigtdienst unterwegs, ungefähr 2 bis 3 Mal im Monat.
Also tatsächlich in Rufweite und nicht im Ruhestand, sondern noch ziemlich aktiv. Arne, was begeistert dich immer noch nach so vielen Dienstjahren und noch mehr Lebensjahren am Wort Gottes und am Predigen?
Ja, du hast das ja eben im Gebet angesprochen. Die Welt ist nun nicht so sehr zum Freuen. Und was mich freut, ist wirklich gute Nachricht zu haben. Und zwar das Evangelium von Jesus, davon weiterzugeben, das macht mir immer noch viel Freude. Ich glaube, gute Nachrichten können wir reichlich gebrauchen.
Ich weiß, dass oftmals, das war auch schon in deinen Berufsjahren hier in Körne so und auch schon davor, Themenreihen, die du bearbeitest in deinen Predigten, dann irgendwann zu einem Buch geführt haben. Und ich weiß auch, du hast jüngst wieder ein Buch veröffentlicht. Was ist dessen Inhalt und warum hast du es denn geschrieben?
Ja, was den Inhalt angeht, schlage ich vor, ihr lest es.
Ja, es gibt eine Kleingruppe. Es gibt eine Kleingruppe, die es zusammen lesen will. Ja?
Genau, also Titel ist ja weiter wie bisher. Das ist keine Aussage, ist aber auch kein Ausruf, sondern es ist mit einem Fragezeichen versehen. Also weiter wie bisher, das ist etwas, was mich befasst als Frage. Und inhaltlich geht es mir um 7 Aspekte, die ich nochmal so nachreflektiert habe, nachdem ich jetzt 3 Jahre im Ruhestand bin, die mir wichtig sind, 3 Themenbereiche, die ich für nachdenkenswert halte.
In Bezug auf Gemeinde?
In Bezug auf das Evangelium, den Glauben, wie glaube ich? Und ich habe es geschrieben, deine Frage für Menschen, die sich mit ihrem evangelikalen Glaubensverständnis nicht mehr ganz versöhnt zeigen, sondern entdecken, man kann auch in anderen Formen noch glauben und vielleicht entspricht mir das sogar mehr im fortgeschrittenen Alter als in der Jugend.
Was wünschst du dir für die nächsten Monate? Mehr oder weniger Rufe?
Auch das kann so bleiben, wie es ist, würde ich sagen. Also, denn ich kann mich ja entscheiden, das ist ja das Herrliche, ne? Früher musste ich ja, jetzt darf ich.
Ja. Schön, vielen Dank. Wir freuen uns auf deine Predigt und singen vorher noch mal ein Lied.
Mein Herz, keine Worte.
Vers 10 hatte ich euch ja schon vorhin vorgelesen und ich möchte diesen Vers 10 jetzt in seinen Zusammenhang stellen. Ich lese Philipper 3 ab Vers 7. Da schreibt Paulus: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leben teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Noch nicht am Ziel, aber ganz auf das Ziel ausgerichtet. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
Ich war vor einiger Zeit bei einer Beerdigungsfeier. In meinem Alter kommt das öfters vor, dass man sich auch von Menschen verabschieden muss, die im Grunde gleichaltrig erst sind. Und in den letzten 3 Wochen sind 2 meiner Kollegen verstorben, die gerade mal 2 Jahre älter waren als ich. Und dann hören wir diesen Text, den wir gerade gehört haben, Und der Paulus spricht über das, was wertvoll ist und von Bedeutung im Leben eines Menschen. Und ich war auf dieser besagten Beerdigungsfeier und das war ein Mensch mit hohen akademischen Würden ausgestattet, der dort begraben wurde. Ein Mensch, der in hohem Ansehen bei vielen anderen Menschen stand, ein Mensch von Einfluss und Reputation. Und derjenige, der diesen Gottesdienst leitete in einer großen Versammlung, der sagte dann zu meiner großen Überraschung gleich zu Anfang: Damen und Herren, liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, nicht, dass ihr euch wundert, ich werde von dem Verstorbenen nicht im Du sprechen. Ich werde nicht seinen Vornamen nennen, sondern ich werde durchgehend ihn mit seinem Titel ansprechen. Und ich werde das tun, weil ich meine Bewunderung für diesen Menschen Ausdruck geben möchte, meinen Respekt vor seinem Leben. Wenn wir uns dem Vater unser zuwenden in diesem Gottesdienst, in meiner Predigt, wenn wir uns dem Vater unser zuwenden, dann lohnt ein Blick, so denke ich, auf das Du der Anrede Gottes. Aus Respekt vor diesem Mann, der da verstorben ist, spreche ich nie vom Du, nie vom Vornamen, immer nur von ihm als dem Herrn und das mit Titel. Und nun haben wir eben das Vater unser Gebet gesungen. Und vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, dass wir in diesem Gebet Gott Vater mit Du ansprechen. Geheiligt werde dein Name. Es wäre ja was ganz anderes zu erwarten, wenn es um die Anrede des Heiligen geht. Es wäre was ganz anderes zu erwarten, wenn es doch um die Anrede Gottes, des Allmächtigen geht. Und dann lehrt Jesus seine Jünger und uns, so sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Im Vater unser also lehrt uns Jesus, dass du Gottes, geheiligt werde dein Name, denn du bist mein Geländer am Steg. Du bist der schützende Arm, wenn ich strauchle, der mich stützt. Du bist die Brücke über dem Abgrund. Du bist der Wille, der die Welt erhält. Du bist Kraft der Schöpfung, die sich in allem Lebendigen zeigt. Du, unauslotbare, rätselvolle, erschreckende, unerreichbare Ferne und doch ganz nahe Wirklichkeit. Du, mein Herkommen und mein Ziel. Du gewährst mir Zuflucht und Schutz. Du machst diese flüchtige Welt zu unserer Heimat. Zu dir blicken wir auf. Du gibst uns Richtung und Weitung. Du, Glanz der Ewigkeit über unserer Hinfälligkeit. Du, Sehnsucht unseres Suchens. Du, Stille in unserer Unruhe. Du, unser Vater im Himmel. Diesem Du also, diesem Du in der Anrede Gottes folgen dann die sieben Bitten des Vaterunser-Gebets. Und über die erste dieser Bitten halte ich diese Predigt. Von der ersten Bitte, geheiligt werde dein Name. Von dieser Bitte sagt Martin Luther, es ist unter den sieben Bitten keine größere als eben diese. Geheiligt werde dein Name. Aber jetzt, Gottes Namen heiligen, was meint das überhaupt? Tragen wir etwas dazu bei? Ist es nicht mehr etwas für die Himmelschöre oder die himmlischen Boten Gottes? Fällt es überhaupt in unsere Zuständigkeit, Gott zu heiligen? Oder bewegen wir uns mit dieser Bitte in einem Raum, der uns quasi außen vor lässt? Zumindest das gemeindliche Durchschnittsvolk. Die Heiligen unter uns, die dürfen vielleicht so beten, aber du und ich? Bleiben wir also bei dieser Bitte außen vor. Suchen wir das alttestamentliche Pendant zu dieser Bitte des Vater unsers auf. Und da heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also positiv formuliert, das, was Gott ist und will, das gelte. Geheiligt werde dein Name. Das, was du willst, das gelte. Gottes Namen heiligen bedeutet, Jesus nachfolgend zu reden, zu handeln und zu lieben. Ihm nachfolgend, nicht unseren eigenen Gedanken. Und dieser Jesus fordert uns auf, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ganz entsprechend dem, was der Prophet Jesaja über den von Israel erwarteten Messias voraussagte, der Geist des Herrn ist auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nach dem Hörensagen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und Treue der Gürtel um seinen Leib. Jesaja 11. Martin Luther sagt, die Namen aller dieser Tugenden sind Gottes Namen. Die Namen all dieser Tugenden sind Gottes Namen, also demütig, sanftmütig, barmherzig, gnädig, voller Weisheit, voller Einsicht, voller Erkenntnis. Und weil wir denn, sagt Martin Luther weiter, und weil wir denn auf diesen Namen getauft sind und durch sie geweiht und geheiligt, folgt daraus, wie alle Gotteskinder sein sollten. Aber Gegenteiliges erlebte nun Jesus tatsächlich. Denn einleitend zum Vater unser Gebet, Kapitel 5, Matthäus 6, 5 bis 7, geht er darauf ein und er beschreibt, was er beobachtet. Den Gegensatz eines Außen und Innen bei denen, die gerne auffällig und hervortretend beten, auch ausufernd beten, viele Worte machen. Jesus sagt, das Gebet kann zur Selbstdarstellung verkommen oder zur Gebetsleider und zum Geplapper werden. So sollt ihr nicht beten, sondern du, unser Vater im Himmel. Fromme Männer, Pharisäer und Schriftgelehrten geben sich den Anschein, dass sie heilig, gerecht und wahrhaftig seien und rauben und stehlen damit Gottes Ehre. Sie haben ihren Lohn, sagt Jesus, auf den sie aus sind, schon bekommen. Nicht, dass Gottes Name geheiligt und geehrt werde, sondern dass ihr eigener Name bei den Leuten in hohem Ansehen stehe und sie bestaunt werden und geachtet und von den Leuten auf den Straßen gegrüßt. Und was kommt dabei heraus? Keine guten Worte und keine guten Werke, wie sie den verheißenen Messias auszeichnen. Und deshalb sollen wir so beten und uns daran halten, Gott, Vater, dein Name werde geheiligt. Gottes Namen heiligen ist nichts anderes als eine Abkehr vom Missbrauch zum Gebrauch des eigenen Lebens für Gott. Gottes Namen heiligen ist nichts anderes als eine Abkehr von Missbrauch zum Gebrauch des eigenen Lebens für Gott. Frommen Übungen und Überlegungen folgend, kehrt sich der Gebrauch des persönlichen Lebens für Gott schnell in sein Gegenteil um. Dann geht es um uns, um unsere Ehre. Und Paulus im gehörten Text sagt, das betrachte ich heute alles als Müll. Das war mir früher total wichtig. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich war selber Pharisäer. Ich war hochgebildet. Mir lag daran, von den Leuten bestaunt zu werden. Alles Dreck. Jetzt will ich etwas anderes. Ich will für den leben, dem ich nachfolge. Ich möchte mein Leben für den einsetzen, dem ich gehöre. Denn ich habe das Ziel vor Augen und noch nicht erreicht. Und Paulus sagt, das habe ich gelernt über mein Leben. Dass es eben nicht darum geht, in Achtung bei den Menschen zu stehen und von ihnen bewundert zu werden. Und dass es auch nicht darum geht, zu zelebrieren, dass man es schon erreicht habe, ein besonderer Christ sei und schon ans Ziel gelangt. Nein, sondern das Ziel, das erwarten wir. Gottes Namen heiligen ist nichts anderes als die Abkehr vom Missbrauch zum Gebrauch des eigenen Lebens für Gott. Und fromme Übungen und Überlegungen folgen, kehrt sich dieser Gebrauch eben zum Missbrauch, zum Gegenteil. Und so mahnt es der erste Timotheusbrief, Kapitel 4 an. Gottes Geist, heißt es da, sagt uns ausdrücklich, dass in dieser letzten Zeit manche von Gott sich abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen. Sie verbieten, zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist schlecht, für das wir Gott Dank sagen. Gib dich, so heißt es weiter in dem Text, gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden ab, mit denen sich leichtfertige Leute beschäftigen, sondern übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Sich körperlich anstrengen und Verzicht zu üben ist ganz gut und schön, aber auf Gott zu hören ist besser. Denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Ist damit nun alles Notwendige zum Thema Scheinfrömmigkeit gesagt? Ist dazu alles Notwendige gesagt, damit es nicht um unsere Ehre geht, sondern um Gottes Ehre? Nicht ganz. Denn selbst Gottes ausdrückliche Gebote können durch Übertretung verkehrt werden und Gottes Name und Willen dadurch verunehrt. Beispielsweise das Gebot der Sabbatruhe, 2. Mose 20. Es gab zur Zeit Jesu und etwas später die Sekte der Essener, die Frommen von Qumran, die zur Zeit Jesu einen gewissen Einfluss besaßen. Und sie legten in der Damaskus-Schrift fest, was ihnen wichtig war. Und dort steht, niemand zum Sabbatgebot, niemand soll dem Vieh am Sabbat Geburtshilfe geben. Und wenn es am Sabbat in einem Brunnen oder eine Grube fällt, soll er es nicht herausziehen. Und wenn am Sabbat ein Mensch in ein Wasserloch oder sonst ein Loch fällt, soll man ihn nicht mit einer Leiter oder einem Seil oder sonst einem Gerät herausholen. Denn den Sonntag, den Sabbat sollst du heiligen. Die Mischna, eine vergleichbar moderate Gesetzesauslegung des jüdischen Rabbinats, führt aus, alle Lebensgefahr verdrängt den Sabbat. Aber auch sie beharrt rigoros, man darf am Sabbat einen Bruch nicht wieder einrenken. Wessen Hand oder Fuß aus dem Gelenk getreten ist, darf sie nicht in kaltem Wasser hin und her schwenken. Geheiligt werde der Name Gottes und sein Gebot werde eingehalten. Jesus hat eine andere Sicht auf die Schrift. Er will aus der ängstlichen Tabustarre und Verrechtlichung des Gottesverhältnisses befreien. Kein Mensch darf dem Gesetz ausgeliefert und zu dessen Sklaven gemacht werden. Und so fragt er, Jesus, Markus 3, Vers 5, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Menschenleben zu retten oder zu töten? Und dieser Satz ist parallel aufgebaut. Gottes Tun fordert Leben zu retten. Und Böses tun bedeutet, Leben umkommen zu lassen. Und weshalb soll also ausgerechnet am Sabbat verboten sein, was sonst im Sinne Gottes ist? Thomas, du fragtest mich eben, was ich versucht habe, in meinem Buch darzustellen. Darum geht es mir. Dass wir selber mal nachdenken, was bedeutet denn Glaubensnachfolge? Was bedeutet es denn, diesem Herrn zu folgen und nicht unseren eigenen Gedanken und splinigen Vorstellungen von Frömmigkeit? Und dann stellen wir überrascht fest, dass das Gesetz nicht das letzte Maß ist und nicht das oberste Gebot, sondern Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Weshalb also, fragt Jesus, sollte ausgerechnet am Sabbat verboten sein, was sonst im Sinne Gottes ist? Geheiligt sei der Name des Vaters im Himmel, und das erfordert einen Kranken auch am Sabbat zu heilen. Martin Luther meinte, bereits die erste Bitte des Vaterunsers, also über die wir gerade nachdenken, verweise uns auf unsere Untauglichkeit. Weil wir in vieler Hinsicht den Namen Gottes verunehren, ähnlich, meint Luther, den Pharisäern und Wächtern des Gesetzes. Und Luther bemerkte über einige seiner Zeitgenossen, Zitat, Wenn ihr Vorhaben nicht vonstatten geht, so erhebt sich ein Klagen und wundersames Benehmen, sodass niemand mit ihnen umgehen kann. Da fährt's ihnen heraus, dass die nicht wohltun, die sie hindern, und sie könnten solches ihnen angetane Leid nicht vergessen. Sie machen geltend, man habe Gottes Ehre verhindert und widerstrebe dem Guten, das sie gesucht und erstrebt hätten. So können sie, schreibt Luther weiter, ihr verfluchtes Richten und Verleumden nicht lassen. Sie zürnen nicht deshalb, weil das Gute und Gottes Ehre verhindert worden ist, sondern weil ihr Gutdünken, ihre Meinung sich nicht durchgesetzt hat, gerade so, als ob ihr Gutdünken nicht böse sein könnte und so gut sei, dass auch Gott es nicht verwerfen möchte. Wenn ihr das hört, fühlen wir uns dann nicht mit diesem Zitat an manche Auseinandersetzung auch in unseren Gemeinden erinnert? Ich meine, geheiligt sei dein Name bedeutet für uns in der Nachfolge, geheiligt sei Gott, indem wir einander nicht beargwöhnen, sondern gemeinsam uns an Jesus freuen. Und deshalb ist die erste Bitte des Vaterunser auch für uns die erste und wichtigste. Denn nun weiß ich, in der ganzen Schrift keine Lehre, die unser Leben mächtiger und mehr schmäht und zunichte macht, als dieses Gebet, das Vaterunser. Denn das lässt uns nicht schnell über die erste Bitte hinweghuschen. Relativ selten beten wir in unseren Gemeinden das Vaterunser. Als gute Evangelikale setzt man sich damit ab von der römischen Kirche oder der lutherischen, wo das ja jeden Sonntag erscheint und diese Plapperei. Nun lasst uns nicht über die erste Bitte hinweghuschen, geheiligt werde dein Name, denn das ist alles andere als Geplapper. Denn es zeigt uns zweierlei. Einerseits, wie sehr wir Anfänger des Glaubens sind, wenn unser Glaube sich nur an Worten und nicht an unseren Taten misst. Und andererseits, dass uns die Bitte, Vater, dein Name werde geheiligt, nicht an uns selbst verzweifeln lässt. Und zwar deswegen nicht, weil diese Bitte sich an das himmlische Du, unseren Vater, richtet. Und so schließe ich meine Predigt mit einem weiteren Wort von Martin D. Luther. Du darfst dessen gewiss sein und sollst das fest glauben, dass Gott dich darum so gelehrt hat zu beten, weil er dich erhören will. Amen.
Eine Lobpreiszeit haben, in der wir ja geschriebene Gebete zu Gott singen, die davon handeln, was es bedeutet, seinen Namen zu heiligen, wofür sein Name eigentlich steht, wie Gott eigentlich ist und was er alles für uns tut. Und ihr dürft euch frei fühlen, aufzustehen, sitzen zu bleiben, einfach den Lobpreis so zu gestalten, wie das auch für euch passt. Und wir singen zuerst das Lied Immer mehr.
Verstehe. control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you're promised to be. I'm not enough unless you come, when you need me here again. 'Cause all I want is all you are, when you need me here again. As I walk now through the valley, let your love rise above everything, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. All I want is all you are, when you meet me here again.
Amen.
Jetzt seid ihr dran. Eine Stunde habt ihr jetzt gesessen und zugehört. Jetzt seid ihr dran. Miteinander ins Gespräch zu kommen, gerne bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Oder aber, wenn es euch in irgendeiner Form ergriffen hat, gepackt hat, dass ihr sagt, das ist mir jetzt zu einfach, einfach zur Tagesordnung überzugehen und Smalltalk zu machen, dann habt ihr hier vorne die Gelegenheit, euch an jemanden zu wenden, der mit euch betet, dem ihr das mitteilen könnt, was euch bewegt. Oder aber wenn es ein bisschen noch tiefer geht, wenn ihr sagt, das ist mit einem kurzen Gebet oder einem kurzen Gespräch nicht getan. Ich glaube, ich muss da was länger aufarbeiten, was in mir seit langem arbeitet und verschüttet ist und jetzt ans Licht kam. Dann verabredet da hinten am Tisch beim Seelsorgerteam einen Termin. Die sind dafür da, längere Gespräche zu führen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen und ich bitte Arne dazu, den uns zu sprechen.
Herr unser Gott, du Dreieiner, behüte du uns und bewahre uns in der Gemeinschaft mit dir. Sei du unser Begleiter und unser Trost, das Gelände, an dem wir Halt finden und die Stütze, wenn wir straucheln. Sei du uns Burg und Fels, Weisheit und Erkenntnis. So segne du uns, lieber Herr, darum bitten wir dich. So segne dich der Herr, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.